Radio SRF.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Die Schweiz soll sofort mit der EU über den automatischen Informationsaustausch verhandeln. Diese brisante Empfehlung bekommt der Bundesrat von seiner Expertengruppe. Reihenweise würden französische Politiker Geld in der Schweiz verstecken. Brisante Aussagen eines ehemaligen Bankers in Genf. Überraschende Planänderungen beim ersten großen Asylzentrum des Bundes in Zürich. Der Standort ändert, das Zentrum wird kleiner. Und mit 15 Jahren turnte er mit, später kommentierte er am Fernsehen. Heute sitzt er auf der Ehrentribüne, wenn das eidgenössische Turnfest beginnt. Der 81-jährige Clemente Gilardi ist Gast um 1 im Tagesgespräch. Am Mikrofon Nathalie Christen und mit den Nachrichten Andi Lüscher.
Die Schweiz soll der Europäischen Union sofort den automatischen Austausch von Bankdaten anbieten. Die schlägt eine unabhängige Expertengruppe vor unter der Leitung des Wirtschaftsprofessors Aimo Brunetti. Der Bundesrat wird den Bericht morgen zur Kenntnis nehmen und entscheiden, ob er die Empfehlung folgen will. Die Gruppe Brunetti listet 4 verschiedene Handlungsmöglichkeiten auf. Dabei favorisiert sie mit großer Mehrheit die rasche Einführung des Informationsaustausches gegenüber der EU. Der Nationalrat hat sich erneut für einen Zulassungsstopp für Spezialärzte ausgesprochen. Er möchte, dass dieser am 1. Juli in Kraft tritt. Allerdings bleiben Differenzen zum Ständerat bestehen. So will der Nationalrat weiterhin eine Ausnahme machen für ausländische Ärzte, die sich in der Schweiz weitergebildet haben. Sie sollen vom Praxisstopp ausgenommen sein. Der Nationalrat verkürzte diese Weiterbildungszeit aber von 5 auf 3 Jahre. Die Vorlage geht noch einmal zurück an den Ständerat. Ebenfalls keine Einigung gibt es bei der Frage nach der zukünftigen Höhe der Invalidenrente. Der Nationalrat hält auch dort an seiner Haltung fest. Er will, dass nur eine volle Invalidenrente erhält, wer mindestens 70% invalid ist. Das ist die heute geltende Regelung. Der Ständerat will die Schwelle für eine Vollrente bei 80% ansetzen und damit Geld sparen zur Sanierung der Invalidenversicherung. Das Medikament Ritalin soll nur noch im Rahmen einer umfassenden Therapie verschrieben werden dürfen, zudem muss es wirksam und zweckmäßig sein. Dieser Meinung ist der Nationalrat. Er hat eine entsprechende Motion angenommen. Laut den Befürwortern der Motion ist Ritalin zur Modedroge und zum Modemedikament geworden. Der Bundesrat hatte vergeblich argumentiert, dass die heutigen Bestimmungen ausreichten. Ritalin wird etwa bei der Aufmerksamkeitsdefizitstörung ADS angewendet. Die Schweiz kann für mindestens 5 weitere Jahre an den allgemeinen Kreditvereinbarungen des Internationalen Währungsfonds IWF teilnehmen. Das hat nach dem Ständerat nun auch der Nationalrat beschlossen. Diese allgemeinen Kreditvereinbarungen erlauben es dem IWF, wenn nötig, in Krisen zusätzliche Mittel aufzunehmen. Zudem erhält der Bundesrat die Kompetenz, über weitere Vertragsverlängerungen selber zu entscheiden, jeweils in Absprache mit der Schweizerischen Nationalbank. Das Geschäft ist bereit für die Schlussabstimmung. Die Schweiz und Luxemburg profitieren finanziell am stärksten von der Migration. Diesen Schluss zieht die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Der Schweizer Staat nehme jedes Jahr zwischen 6,5 und 11 Milliarden Franken zusätzlich an Steuern ein, dank den zugewanderten Personen. Das entspreche 1 bis 2% der gesamten wirtschaftlichen Leistung der Schweiz. Die OECD schreibt weiter, dass die Schweiz und Luxemburg auch die größten Zuwanderungsraten aufwiesen im Verhältnis zur Wohnbevölkerung. In Zürich wird das geplante Bundeszentrum für beschleunigte Asylverfahren vorerst nicht auf dem Duttweiler Areal erstellt. Für die Testphase werden die Asylsuchenden in Zürich-Altstätten untergebracht. Das teilen die Stadt Zürich und das Bundesamt für Migration mit. Stadt und Bund halten grundsätzlich am umstrittenen Standort auf dem Duttweiler Areal fest. Eine Eröffnung auf Anfang 2014 wäre jedoch unrealistisch gewesen, wegen der vielen Einsprachen und der allgemeinen Kritik an dem Projekt, heißt es weiter. In Griechenland wird großflächig gestreikt, aus Protest gegen die Schließung des staatlichen Radios und Fernsehens. Von der Schließung betroffen sind über 2600 Mitarbeitende. Der Betrieb soll im Herbst mit wesentlich weniger Personal wieder aufgenommen werden. Die Sparaktion wird nicht nur in Griechenland stark kritisiert. Frankreichs Kulturministerin Aurélie Filippetti bezeichnete es als absolut inakzeptabel, dass in einer großen Demokratie ein öffentlicher Radio- und Fernsehsender geschlossen werde. Dies sei eine Tragödie für die Demokratie.
12.35 Uhr, Rendezvous gleich mit Hintergründen zum neuen Tempo hin zum automatischen Informationsaustausch. Dann mehr Schutz für Treuhänder und Anwältinnen, wenn ihr Name den USA geliefert werden soll. Gefährdet dies den Bankendeal? Wer selber Dreck am Stecken hat, schaut weniger genau hin. Ein Ex-Banker über französische Politiker. Kleineres Testasylzentrum in Zürich, wie es zu den Änderungen kam. Das Abstimmungsangebot, warum der türkische Ministerpräsident plötzlich auf sanft macht. Und?
Das eidgenössische Turnfest ist ein vaterländisches Fest,
rief Bundesrat Willi Spüler 1963. Denn beim eidgenössischen Turnfest ging es ursprünglich um Politik. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.567 Punkten, minus 1,2%. Der Euro wird zu 1.2289 gehandelt, der Dollar zu 92,17 €. Das Wetter. Am Nachmittag wird es warm mit 26 bis 30 Grad. Gegen Abend bilden sich im Jura und in den Alpen erste teils kräftige Gewitter. Vor allem in Juranähe und im Mittelland muss mit Sturmböen gerechnet werden. Später kommen im Norden vielerorts Regenschauer und Gewitter auf. Morgen Freitag lockern die Wolken im Jura und im Mittelland auf und es wird wieder sonniger. In den Alpen und im Süden gibt es ein Gemisch aus Sonne, Quellwolken und lokalen Regenschauern. Im Norden werden 21 und im Süden 27 Grad erreicht. Am Wochenende dominiert die Sonne und die Temperatur steigt wieder auf 26 bis 30 Grad. Nachmittags bilden sich Quellwolken und vor allem in den Bergen gibt es lokale Gewitter.
Es geht Schlag auf Schlag. Gestern hat der Ständerat einem Bundesgesetz zugestimmt, das es den Banken ermöglicht, den USA Daten zu liefern. Jetzt empfiehlt eine Expertengruppe dem Bundesrat, gegenüber der EU den automatischen Informationsaustausch von Bankdaten einzuführen, wie Recherchen von Radio SRF zeigen. Die Landesregierung nimmt den Bericht der Gruppe morgen zur Kenntnis. Zu einem äußerst delikaten Zeitpunkt. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Eingesetzt hat der Bundesrat die hochkarätige Expertengruppe im letzten Dezember. Unter Leitung des Berner Wirtschaftsprofessors Aimo Brunetti sollen die 13 Mitglieder dem Bundesrat Grundlagen zur Weiterentwicklung seiner Finanzmarktstrategie liefern. Die Landesregierung erwartet Vorschläge und Handlungsoptionen, wie sie sich angesichts des massiven Drucks aus dem Ausland bewegen soll. Vor ein paar Tagen hat die Gruppe ihren ersten Bericht im Finanzdepartement abgeliefert. Morgen ist er im Bundesrat traktandiert. Wie wir aus zwei zuverlässigen Quellen erfahren haben, enthält der Bericht Brisantes. Die Gruppe Brunetti formuliert eine klare Empfehlung, wie mit der Frage des automatischen Austausches von Bankinformationen umgegangen werden soll. Es gebe vier Optionen, schreibt die Expertengruppe in ihrem Bericht. Option 1 sei der Status quo, das heißt weiterhin kein Informationsaustausch. Als Option 2 nennt der Bericht die Strategie, die der Bundesrat bis zum heutigen Zeitpunkt verfolgt hat. Einführung des Informationsaustausches erst, sobald er zum weltweiten Standard wird. Option 3 sieht vor, dass der Informationsaustausch einzelnen EU-Staaten angeboten wird, zum Beispiel Deutschland oder Frankreich. Und Option 4 beinhaltet, dass die Schweiz der ganzen EU sofort den automatischen Informationsaustausch anbietet. Die Gruppe Brunetti hat sich mit ganz klarer Mehrheit für Option 4 ausgesprochen. Die Experten erhoffen sich mit diesem Angebot an die EU, dass in einem anderen Bereich ein Entgegenkommen der EU erreicht werden kann. Die EU bereitet nämlich einschneidende Regeln für Finanzinstitute vor, die den Zugang von Schweizer Banken zum EU-Raum massiv einschränken würden. Die sogenannte MiFID-Richtlinie der EU-Kommission sieht vor, dass Banken und weitere Finanzintermediäre in Drittstaaten wie der Schweiz Kleinanleger und professionelle Kunden in der EU nur noch bedienen dürfen, wenn sie über eine Zweigniederlassung in der EU verfügen. Damit wäre das Erbringen von Dienstleistungen von der Schweiz aus in den EU-Raum künftig in vielen Bereichen ausgeschlossen, hat der Bundesrat im Januar in seinem Bericht über internationale Finanz- und Steuerfragen festgehalten. Mit dem Nachgeben beim Informationsaustausch erhofft sich die Expertengruppe Zugeständnisse der EU gegenüber der Schweiz bei der Ausgestaltung dieser MiFID-Richtlinie und damit beim Marktzugang für Schweizer Banken. Der Bundesrat wird morgen diskutieren, ob er den Bericht Brunetti nur zur Kenntnis nimmt oder ob er bereits Entscheide fällen möchte. Der Zeitpunkt dieser Diskussion ist brisant, weil der Nationalrat nächste Woche über das dringliche Bundesgesetz zur Lieferung von Bankdaten in die USA entscheidet. Das Gesetz, das für den Bundesrat von großer Wichtigkeit ist, hat im Nationalrat nur eine Chance, wenn ihm zahlreiche Mitglieder der Fraktionen von SP und FDP zustimmen. Beide Parteien lehnen das Gesetz zurzeit ab. Mit einem Entscheid für den EU-weiten automatischen Informationsaustausch könnte der Bundesrat Vertreter der SP überzeugen, dem Gesetz zuzustimmen. Dafür würde er die Parlamentarier der FDP verärgern. Gleichzeitig ist der Bundesrat unter Druck, weil am Montag EU-Steuerkommissar Algiras Schemeta nach Bern reist, um Gespräche über den Informationsaustausch zu führen. Die Schweizer Landesregierung steht morgen vor delikaten Entscheidungen.
Philipp Burkhardt aus dem Bundeshaus. Deutlich sagte gestern der Ständerat Ja zur Lex USA. Für dieses Ja war auch eine Änderung des Gesetzes ausschlaggebend. Bankmitarbeiterinnen, Anwälte und Treuhänderinnen sollen sich dagegen wehren können, dass ihre Daten in die USA geliefert werden. Doch was heißt das genau? Diese Frage sorgte heute wieder für Diskussionen. Elisabeth Pestalozzi.
Was die USA von den Schweizer Banken wollen, ist klar. Möglichst viele Angaben zu unversteuerten Geldern auf Schweizer Konten, möglichst viele Mails und Unterlagen von Bankmitarbeitern, Treuhändern und Vermögensverwaltern. In der Botschaft, die der Bundesrat vor 2 Wochen mit der Lex USA verabschiedet hat, steht über die Herausgabe von Bankdaten deshalb unmissverständlich. Würde ein Gericht die Herausgabe ablehnen, Zitat,
könnte die betroffene Bank somit ihre Kooperationsverpflichtungen gegenüber dem DOJ nicht hinreichend erfüllen.
Mit der Konsequenz, dass die Banken dann mit den USA ihre unrühmliche Vergangenheit nicht regeln könnten, die Gefahr von existenzbedrohenden Klagen würde also weiter bestehen. Gestern nun hat der Ständerat die Mitarbeiter explizit gestärkt. Sie sollen klagen können gegen die Herausgabe von Daten. Doch ändert sich mit diesem Passus wirklich etwas? Nein, sagt BDP-Nationalrat Martin Landolt, ein vehementer Verfechter des Gesetzes.
Aus meiner Sicht ändert dies überhaupt nicht. Es ist einfach noch präzisiert worden, was sowieso vom Datenschutzgesetz her gegeben gewesen wäre. Man hat das einfach, um die Gemüter zu beruhigen, jetzt auch noch in dieses Gesetz hineingeschrieben.
Nein, es ändert sich nichts, sagt auch SP-Nationalrat Daniel Josic, ein vehementer Kritiker und Jurist.
Nein, es ändert sich an und für sich nichts, weil die Klagemöglichkeit hat ja immer bestanden. Das heißt, aus meiner Sicht ist dieser Hinweis reine Kosmetik.
Im Ständerat gestern war die Überzeugung für den Passus noch deutlicher hörbar. Nicht nur im Parlament, auch unter Rechtsexperten ist umstritten, was der neue Artikel den Bankmitarbeitern tatsächlich bringt. Selbst Rainer Schweizer, der in den letzten Tagen diesen stärkeren Rechtsschutz gefordert hatte, sagt zu den gerichtlichen Chancen, die klagende Mitarbeiter bekommen sollen.
Das ist ungewiss. Es ist zu befürchten, dass die Zivilgerichte der Argumentation der Banken folgen und sagen, diese hätten ein überwiegendes Interesse, die Konflikte aus den Steuerdelikten mit den USA zu lösen.
Anderer Meinung ist Rechtsexperte Peter Viktor Kunz.
Wäre dieser Absatz nicht reingekommen, hätte man durchaus argumentieren können, dass die Lex USA dem Datenschutzrecht vorgehe. Indem nun aber ausdrücklich diese Möglichkeit vorgesehen wird, ist natürlich klar, dass diese Klagemöglichkeit den Betroffenen zusteht.
Allerdings gibt Kunz zu bedenken, die Klagen könnten zu wesentlichen Verzögerungen führen und das wiederum könnte den USA missfallen.
Das könnte dazu führen, dass die Grundidee der Lex USA, nämlich eine zügige Beschleunigung, in ihr Gegenteil verkehrt wird. Was das dann mit den Amerikanern bedeutet, das kann man heute nicht sagen.
Diese Zweifel teilt CVP-Ständerat Pirmin Bischof nicht. Er sagt,
ja gut, ich kann nicht für die Vereinigten Staaten sprechen. Aber das Finanzdepartement hatte jetzt Zeit, seit dem Kommissionsentscheid mit den Amerikanern Kontakt aufzunehmen. Und die Signale, die ich habe, sind so, dass die Kommissionsmehrheitslösung von den USA akzeptiert wurde.
Fazit dieser Diskussion, was der Ständerat gestern ins dringliche Bundesgesetz aufgenommen hat, ist eine zweischneidige Sache. Entweder sie schützt Bankmitarbeiter, Treuhänder und Anwälte wirklich, droht aber die USA zu vergällen, oder aber sie nützt wenig und ist nichts mehr als Mittel zum Zweck, das ungeliebte Gesetz auch den Kritikern noch schmackhaft zu machen.
Elisabeth Pestalozzi. Auch in Frankreich stehen Schweizer Banken am Pranger. Die Justiz ermittelt gegen die Grossbank UBS wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Budgetminister Jérôme Cahuzac musste im März zurücktreten, weil er ein Bankkonto in der Schweiz zuerst verschwiegen und dann geleugnet hatte. Gestern nun sagte in Paris ein Bankinsider vor einer Senatskommission aus, die die Rolle der Banken bei der Steuerhinterziehung untersucht. Das Fazit des Zeugen lässt aufhorchen. Der Fall Cahuzac sei nur die Spitze eines Eisbergs. Aus Paris, Rudi Mäder.
Er ist Franzose und lebt seit 2004 in der Schweiz. Bis 2010 betreute er das Family Office der Bank Rail in Genf, die damals allerdings noch keine Banklizenz hatte. Das heißt, er war praktisch Privatsekretär und Vermögensverwalter von reichen Kunden, von reichen Familien. Pierre Condamin Gerbier war zudem Chef der Genfer Sektion der UMP, der damaligen Regierungspartei von Nicolas Sarkozy. Er kennt die Geheimnisse des Bankplatzes Genf wie kaum ein Zweiter. Im Nadelstreifenanzug sprach er gestern vor den Senatoren mit ruhiger, sehr bestimmter Stimme. Die Senatoren trauten ihren Ohren kaum, als er sagte, der zurückgetretene Budgetminister Jérôme Cahuzac sei keineswegs der einzige französische Politiker, der ein geheimes Konto in der Schweiz habe. Eine politische Bombe. Nach der Anhörung bestätigte er im Interview gegenüber Radio SRF, er selbst kenne mehrere Politiker, die ihr Vermögen in der Schweiz versteckten.
Ça représente certainement entre une douzaine et une quinzaine de situations dont j'ai été très directement témoin. Il y en a d'autres dont j'ai été mis au courant, mais de façon plus indirecte.
Ich kenne 12 bis 15 Fälle ganz direkt. Ich habe von anderen Fällen gehört, aber hier möchte ich vorsichtig sein. Unter den schwarzen Schafen gibt es auch Minister, frühere Regierungen und auch der jetzigen Regierung. Mit Jérôme Cahuzac haben wir einen Fall gesehen. Er ist nicht der einzige.
Écoutez, on vient d'en avoir un. Il était pas le seul.
Der Vermögensverwalter aus der Schweiz ist empört über all die Heuchelei, die er täglich erlebt. Er wisse, dass viele Politiker, die Jérôme Cahuzac heute mit scharfen Worten verurteilten, selbst Steuerflüchtlinge seien. Doch damit nicht genug. Über die gleichen Konten und Kanäle seien auch französische Parteien illegal finanziert worden. Als Verantwortlicher der UMP in Genf habe er haarsträubende Dinge gesehen.
Tout simplement des financements occultes, des valises de billets, des choses comme ça.
Heimliche Geldflüsse, Koffer voll Banknoten, solche Dinge. Pierre Condamin Gerbier betont, er habe für alle seine Behauptungen Beweise, doch er wolle sie erst später vorlegen. Zurzeit herrsche bei diesem Thema eine zu große Nervosität, er und seine Familie seien wiederholt bedroht worden. Der Finanzspezialist betont im Weiteren, alle Schweizer Banken hätten heimliche Konten von französischen Politikern. Das sei auch der Grund, weshalb sie Nachforschungen der französischen Justiz ziemlich gelassen entgegensehen. Es sei doch auffallend, wie ruhig die UBS auf die jüngsten Anschuldigungen aus Frankreich reagiere, trotz erdrückender Beweise.
Et chez eux et chez d'autres, il y a tellement de jolis noms que voilà, ça donne toujours du grain à moudre et une monnaie de négociation.
Auf den Kundenlisten der UBS und anderer Banken hat es so viele hübsche Namen, das gibt doch einen gewissen Verhandlungsspielraum. Die UBS selbst sieht allerdings kein Bedürfnis für Verhandlungen und dementiert alle Vorwürfe. Doch die Welt von Condamin Gerbier sieht anders aus. Der Finanzspezialist glaubt, das französische Polizsystem sei korrupt und er bezweifelt, dass die Justiz unabhängig ermitteln kann.
Das neue Asyltestzentrum in Zürich-West ist ein zentraler Punkt in den Plänen von Bundesrätin Sommaruga. Während gut anderthalb Jahren soll dort das beschleunigte Asylverfahren erprobt werden, zu dem das Stimmvolk am Wochenende Ja gesagt hat. Es drohten aber Einsprachen. Um das Zentrum trotzdem rechtzeitig auf Anfang des nächsten Jahres eröffnen zu können, wird es jetzt anderswo in Zürich errichtet. Und es wird kleiner. Kurtin Vinzenz.
Über Asylanträge innerhalb maximal 140 Tagen entscheiden, so soll das beschleunigte Asylverfahren funktionieren. Das neue Verfahren wollte der Bund auf dem Duttweiler-Areal testen, mitten im boomenden Quartier Zürich-West, ab Januar 2014 mit 500 Asylbewerbern, die das ganze Asylverfahren an einem Ort mit allen nötigen Behörden durchlaufen. Heute mussten Bund und Stadt einräumen, das Zentrum dort wird nicht schnell genug fertig, der Testbetrieb könnte nicht rechtzeitig starten. Einerseits sei das Bauprojekt komplizierter als erwartet, begründete der Zürcher Sozialvorsteher Martin Waser. Entscheidend war aber wohl:
Die juristischen Androhungen von Anwohnerinnen und Anwohnern sind ernst zu nehmen. Und wir wissen aus der Erfahrung, dass solche Gerichtsverfahren einfach Zeit brauchen und die können wir nicht überhüpfen.
Bundesamt für Migration und Stadt haben aber einen Plan B aus dem Hut gezaubert. Der Testbetrieb in Zürich startet trotzdem 2014, aber an einem anderen Ort, weiter westlich in Zürich-Altstätten und nur für 300 statt 500 Asylbewerber. In einer bereits bestehenden Asylunterkunft werden diese einquartiert. Für die Mitarbeitenden des Bundesamts für Migration, die das ganze Verfahren mit den Asylsuchenden durchführen, hat es dort aber keinen Platz. Sie werden Büros 2,5 Kilometer weiter weg beziehen. Aus der Idealvorstellung, alles unter einem Dach, wird also nichts. Testen könne man das Konzept trotzdem, findet die Vizedirektorin des Bundesamts für Migration, Barbara Büschi.
Wichtig ist, dass alle Akteure des Asylverfahrens und des Vollzugs sich in denselben Büroräumlichkeiten befinden werden. Wir haben vereinbart, dass die Asylsuchenden mehrmals täglich in dieses Zentrum gebracht werden, sodass wir davon überzeugt sind, dass die Effizienz darunter überhaupt nicht leiden wird.
Der Testbetrieb wird rund 20 Monate dauern. Dann werden die Erfahrungen ausgewertet. Später sollen mehrere solche Schnellverfahrenszentren in der Schweiz definitiv eingerichtet werden. Und dann wird auch der Standort Duttweiler-Areal in Zürich-West wieder aktuell. Die Stadt hält nämlich längerfristig an diesem Projekt fest.
Nach der Peitsche das Zuckerbrot. Zuerst ließ der türkische Ministerpräsident Erdogan Knüppel, Wasserwerfer und Tränengas einsetzen gegen die Demonstranten rund um den Taksim-Platz in Istanbul. Jetzt lockt er mit einer Abstimmung. Die Bevölkerung solle entscheiden können über die Bebauungspläne für den nahegelegenen Gezi-Park. Erdogan will dort einen riesigen Einkaufstempel errichten lassen. Hat Erdogan plötzlich eingesehen, dass er mit Gewalt nichts erreicht, oder steckt eher Kalkül dahinter? Das fragte ich den Journalisten Werner von Chent in Istanbul.
Er hat es vielleicht nicht begriffen, aber seine Partei hat begriffen, dass es nicht weitergeht, dass die Gewaltanwendung in eine Sackgasse führt, politisch, aber auch wirtschaftlich. Es ist natürlich auch Kalkül dabei, denn das Problem ist, er kann jetzt nicht mehr zurück, er kann nicht sagen, wir haben einen Fehler gemacht, das sagt ein Erdogan nicht. In der Türkei ist es generell nicht sehr einfach zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, das gilt als Schwäche, Eingeständnis, macht man nicht gerne. Also es ist Kalkül und man sagt, auf diese Art und Weise können wir das in die Länge ziehen, auf die lange Bank schieben und dann warten wir bis zu den Wahlen im nächsten Jahr.
Das würde auch heißen, dass es nicht sehr viel bewirkt bei den Demonstranten.
Nein, die Demonstranten sind extrem skeptisch. Sie sagen, das ist irgendwie gestern ins Gespräch gebracht worden, offenbar von der Regierung. Man weiß nicht, wie das Referendum aussehen würde. Und das größte Problem, das sagen alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, das größte Problem ist, dass es eine juristische Klage gibt momentan gegen das Bauvorhaben im Gezi-Park. Und man kann mit einem Referendum ein Urteil, ein juristisches Urteil, nicht ohne weiteres außer Kraft setzen. Also sie sagen, auch juristisch gibt es große Probleme und niemand weiß genau, wie das aussehen würde, ein Referendum. Das ist ja keine große Tradition in der Türkei.
In der letzten Nacht gab es zwar keine großen Ausschreitungen mehr, aber die Demonstranten haben sich ja auch noch nicht ganz zurückgezogen, so wie Erdogan das wünschte.
Sie haben sich überhaupt nicht zurückgezogen und es gab gestern doch wieder eine große Versammlung im Gezi-Park. Für Samstag hat die Bewegung im Gezi-Park eine Großdemonstration auf dem Taksim-Platz angekündigt. Am Sonntag wird dann Erdogan ebenfalls eine Demonstration vor den Toren Istanbuls organisieren. Ich glaube, man wird auf beiden Seiten jetzt nochmal zeigen, wie stark man ist, um dann allmählich zu einer politischen Deeskalation zu kommen, zu einer politischen Lösung vielleicht sogar.
Inwiefern spielte da vielleicht auch eine Rolle, dass die Türkei gerne in die EU möchte, die EU oder verschiedene EU-Länder aber heftige Kritik übten am gewaltbereiten Vorgehen Erdogans?
Also Erdogan selber sagte, lässt sich von niemandem beeindrucken, aber es ist ganz klar, das spielt auch eine Rolle. Ich glaube aber, wichtiger ist die Reaktion der internationalen Finanzmärkte. Man hat gesehen, Die türkische Lira ist hier angeschlagen und man weiß, dass dieses Land von ausländischen Investoren abhängig ist. Und wenn jetzt diese Investoren plötzlich ihr Geld abziehen würden, dann würde das mit dem wirtschaftlichen Wachstum, das wirklich beeindruckend war in den letzten 10 Jahren, das wäre dann das Ende dieser Wirtschaftsaufschwung.
Sagte Werner van Gent in Istanbul. Es ist 5:05, Sie hören Rendezvous. Für die Schweiz ist es ein riesiger Anlass. 60'000 Athletinnen und Athleten und über 100'000 Besucher werden am Eidgenössischen Turnfest erwartet, das heute in Biel beginnt, zum 75. Mal. Die Anfänge waren bescheidener. Zum ersten Turnfest 1832 trafen sich gerade mal 60 Jünglinge. Heute sind Turnfeste bunte Volksfeste. In ihrer 181-jährigen Geschichte aber spielte die Politik immer eine große Rolle. Inlandredakteur Raphael von Matt blickt zurück.
Was zieht so munter das Abendland? Eine Schar im weißen Gewand.
Die Schar im weißen Gewand, das sind die Turner. Dieses Turnerlied aus dem 19. Jahrhundert bringt auf den Punkt, was sie bewegte.
Sie singen von Freiheit und Vaterland.
Freiheit und Vaterland, das waren die politischen Forderungen der Turner. Die Männer, die am Reck und am Barren turnten, kämpften für den Liberalismus, also für ein freies Bürgertum und einen starken Bundesstaat. Sie wehrten sich gegen die alte Ordnung mit ihren Adelsprivilegien. Es ging ihnen um mehr als um Sport, wie Kulturwissenschaftler Walter Leingruber von der Universität Basel erklärt.
Das war einerseits die Durchsetzung des Liberalismus und damit verbunden ist auch immer ein nationales Element, nämlich eben die Herausbildung dieser neuen Staatsform, der neuen Eidgenossenschaft, so dass immer Liberalismus und Patriotismus Hand in Hand gegangen sind.
Die Turnbewegung entstand am Anfang des 19. Jahrhunderts in Deutschland und kam bald auch in die Schweiz, und zwar vor allem in die Städte. Die ländliche Bevölkerung turnte nicht, sondern die Studenten.
Die wollten natürlich ihre Ideen, die bürgerlich-liberale Idee, verbreiten. Und das konnte man natürlich am besten, indem man sich getroffen hat. Und anstatt eben eine politische Manifestation zu machen, hat man immer so die eigene Tätigkeit, das Turnen, mit einem politischen Engagement verbunden.
Die Turnfeste spielten also seit 1832 eine Rolle für die politische Meinungsbildung und die Entwicklung des Schweizer Bundesstaates. Die Nähe zur Politik zeigt sich auch darin, dass an jedem Turnfest ein Bundesrat auftritt. Vor 50 Jahren in Luzern ermahnte der damalige Bundespräsident Willi Spühler die Turner.
Das Eidgenössische Turnfest ist ein vaterländisches Fest. Dann, wenn ihr erfüllt von vaterländischem Geist, das heißt dem Gefühl der Zusammengehörigkeit und der Verantwortung gegenüber Volk und Staat auseinandergeht.
In den Anfängen waren die Turner progressiv. Das Turnen stand aber auch dem Militär nahe. Und nachdem die Liberalen 1848 den modernen Bundesstaat geschaffen hatten, setzte bei der Turnbewegung allmählich ein Gesinnungswandel ein, wie Kulturwissenschaftler Leimgruber sagt.
Im 20. Jahrhundert kommt dann mit dem zunehmenden gesellschaftlichen Wandel eine recht defensive bis konservative Haltung hinein, die eigentlich anhält bis in die Nachkriegszeit.
In den 1930er Jahren wurden die Turnfeste immer stärker zu einem Hort der geistigen Landesverteidigung. Die Turner standen für die Wehrhaftigkeit des Schweizer Volkes gegenüber Hitler und Mussolini. Dieser Geist durchdringt auch noch diese Rede von Turnverbandspräsident Hans Keller 1959 am Turnfest in Basel.
Lasst euch durch diese schöne Erinnerung anspornen zum bedingungslosen Einsatz für die Ehre, die Größe und die Freiheit unseres Vaterlandes.
Die Katholiken und die Arbeiter turnten über Jahrzehnte in eigenen Verbänden. Sie schlossen sich erst nach und nach dem Eidgenössischen Turnverband an. Und bis in die 1970er Jahre dauerte es, bis auch Frauen an den Wettkämpfen teilnehmen durften. Noch 1978 fragte ein Radioreporter Oberturner Emil Steinacher:
«Sehen Sie keine Gefahr von einer Feminisierung in der Körperschule der Männer?»
«Wir selber sind noch nicht ganz schlüssig, in welcher Richtung wir tatsächlich können gehen und dürfen gehen. Also wir haben manchmal das Gefühl, es seien Übungen geturnt worden, die läppisch wirken bei den Männern.»
Doch die 68er-Bewegung half mit, auch bei den Turnfesten die alte Ordnung aufzubrechen. Die Kleider der Turner wurden farbig, die Musik poppiger. Heute stehen die Turnvereine vor neuen Herausforderungen. wie Kulturwissenschaftler Leimgruber sagt.
Eigentlich ist diese Idee, für die das Turnen steht, nämlich eben die Versammlung der Bürger, ist heute weitgehend obsolet geworden, weil das auf ganz anderen Kanälen passiert. Und hier ist es tatsächlich so, dass die Turnverbände wie auch praktisch alle anderen Vereine Mühe haben, dann große Teile der Jugendlichen anzusprechen und zu motivieren.
Biken, Klettern, Tanzen, die Freizeitangebote sind vielfältig geworden. Die Mitgliedszahlen bei den Turnvereinen sinken. Die Jungen identifizieren sich immer weniger mit dem alten Turnergeist.
Hurra, 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 du fröhlicher Turnerschar.
Ja, genauso wird es heute wohl nicht mehr tönen in Biel. Wie sich das eidgenössische Turnfest verändert hat in den letzten rund 60 Jahren, das kann unser Tagesgast, darüber kann er viel erzählen, und zwar aus eigener Erfahrung. Sie hören ihn gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Andi Lüscher.
Die Schweiz soll der Europäischen Union sofort den automatischen Austausch von Bankdaten anbieten. Das schlägt eine Expertengruppe in ihrem Bericht zuhanden des Bundesrats vor. Der Nationalrat hat sich erneut für einen Zulassungsstopp für Spezialärzte ausgesprochen. Er möchte, dass dies am 1. Juli in Kraft tritt. Einige Differenzen zum Ständerat bleiben bestehen. Die Schweiz gehört zu den Ländern, die finanziell am stärksten von der Migration profitieren. Laut der OECD nimmt der Schweizer Staat jedes Jahr zwischen 6,5 und 11 Milliarden Franken zusätzlich an Steuern ein, dank den zugewanderten Personen.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.